Guten Abend miteinander. Ganz herzlich willkommen zum Stadthalk vom März, 28. März. Wir freuen uns sehr, einen weiteren tollen Gast anzuzeigen. Ich möchte euch einfach begrüßen, möchte euch einen spannenden Abend wünschen. Ich übergebe jetzt dann gerade das Wort der Moderatorin vom heutigen Abend, Deborah Stoffel. Begrüßen Sie mit uns Nadine Wittlisbach. Bitte.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, den heutigen Gast vorzustellen. Sie ist seit etwas mehr als einem Jahr ist sie Direktorin des Fotomuseums als erste Frau in dieser Funktion und auch als eine der jüngsten in dieser Funktion von einem grösseren Museum in der Schweiz. Ich schiesse gerade mal los mit der ersten Frage, und zwar, was ist das letzte Bild, das Sie mit Ihrem Handy gemacht haben?
Mein letztes Bild, das ich gemacht habe, ist meine Tochter vor einem Gartenzaun heute Morgen, wo sie mir verkündet hat, dass sie Feuerwehrfrau werden
will. Okay, das ist ein entscheidender Moment. Und so, also, was ist so der Impuls gewesen, um das Bild zu machen?
Ja, also ich glaube, das ist dann, also da unterscheide ich mich dann auch nicht von anderen Eltern oder anderen Menschen, die irgendwie mit dem Device Bilder machen. Einfach so einen Moment, wo man das Gefühl hat, den will man jetzt festhalten. Und genau, dann auch der Vorsatz, dass ich dann Ende Jahr, so wie immer, die Fotos durchgehe und die, die ich wirklich ganz wichtig finde, dann auch ausdrucken.
Ja, genau, weil sonst verschwindet die in der Bilderflut, oder? Wahrscheinlich. Jetzt vielleicht allgemein auch, kann man die Frage stellen, wie sind, also warum sind Sie zu der Fotografie gekommen? Wenn man so Ihren Lebenslauf anschaut, ist der nicht ganz so, ist der auch ein bisschen speziell, würde ich mal sagen, weil Sie haben ja zuerst eine Lehre als Bodenlegerin gemacht. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt Fotodirektorin sind vom Fotomuseum?
Also genau, ich habe eine Ausbildung gemacht als Innendekorateurin und Bodenleckerin, und es hat dort einen ganz wichtigen Initiationsmoment gegeben, sozusagen, wo ich realisiert habe, dass Kunst etwas ist, was mich eigentlich brennend interessiert. Und zwar bin ich im Mittelland aufgewachsen, also ich bin Bernerin, und ich habe in einer Bude die Lehre gemacht, die ganz viele Kunden hatte am Zürichberg. Grosse Villen, extrem elaborierte Ausbauten, ganz schwierige Holzböden, also super tolle Arbeit. Und es hatte ein Haus gehabt mit einem riesengroßen Bild von Franz Gertsch im Wohnzimmer. Und der Franz Gertsch hat eine grosse Nähe zur Fotografie, so fotorealistische Malerei. Hat auch ein tolles Museum übrigens in Burgdorf. Und das Bild, das hat mich irgendwie nachhaltig beeinflusst. Oder ich habe einfach, das hat mich irgendwie wie nicht mehr losgelassen. Und dort ist so ein der Funken übergesprungen. Und ich habe dann auch nach der Lehrausbildung auch gewusst, dass mich Kunst interessiert. Und habe dann so ein autodidaktisch mir recht viel Zeug beigebracht. Also so den Gombrich auswendig gelernt, sozusagen. So das Standardwerk zur Kunst. Und als ich dann studiert habe, habe ich recht schnell gemerkt, ich will echt nicht selber Kunst machen, sondern Ausstellungen. Also über Kunst schreiben und mit anderen Leuten Projekte entwickeln. Und die Fotografie, um das ein bisschen abkürzen, Fotografie war echt in dem Sinn ein riesen Thema, weil mein Grossvater war schon Steller. Der hat eine Karosseriebängelerei in Zürich an der Gasometerstrasse und hat nach dem Krieg angefangen, Autorennen zu fahren. Und es gibt Fotoalben von meinem Grossvater, der so sehr imposante Erscheinung war, sehr kleiner Mann mit einem unglaublichen Charisma. Und es gibt ganz viele Fotos von ihm, von irgendwelchen so Rennkarren. Und die Bilder, die haben ich habe realisiert, dass eben das Bild als Träger von Erinnerungen und als Teil oder Fragment von einer Geschichte. Und das hat mich sehr bewegt und beschäftigt. Und dann auch über meine verschiedenen kuratorischen Projekte ist die Fotografie immer ein wichtiger Bestandteil gewesen. Aber ich habe sehr lange geschrieben, vor allem über Malerei und Plastik. Und habe dann erst über meine Tätigkeit am Nidwaldner Museum, quasi hinter Pfupfingen. Aber dort hat der Odermatt gelebt, der grosse Polizeifotograf, und ich habe dort eine sehr grosse monografische Ausstellung mit seinen Arbeiten entwickelt. Und dort war es dann, so, dann so ein bisschen um mich geschehen, wo ich wusste, okay, Fotografie ist das Ding, wo ich mich noch mehr damit auseinandersetze.
Mhm. Also, aber eben, Sie haben ja dann auch noch einen Master in Publizistik in Zürich gemacht, und dann, es ist schon nicht immer so vor Ihren Augen gewesen, ich möchte mal Museumsdirektorin werden, oder wahrscheinlich?
Nein, also ich glaube, das ist das, also ich weiß nicht, ich glaube auch, das funktioniert nicht mehr so, dass man wie so kann, auf dem Reissbrett das entwerfen und dann einen Schritt nach dem anderen machen. Also ich hatte auch immer wieder das grosse Glück gehabt, dass ich Möglichkeiten habe bekommen, um Ideen entwickeln oder vor allem eine Idee so ein bisschen setzen wie ein Pflänzchen und dann an denen dranbleiben, dass aus dem Setzling eine Pflanze wird. Also ich habe wirklich auch sehr viel Glück gehabt und Glück gehabt, dass mir Leute vertraut haben, dass ich Sachen umsetzen kann.
Also man hat Sie ja dann eben als neue Direktorin vorgestellt, irgendwie vor 1,5 Jahren, und dort mag ich mich einfach daran erinnern, dass eine Journalistin in der NZZ geschrieben hat, und ich zitiere, das sei ein Rückschritt und gefährde die Position vom Fotomuseum als avantgardistische Trendsetter. Und was haben Sie empfunden, wo Sie das gelesen haben?
Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern an den Moment, wo ich am Abend um 10 Uhr das Telefon bekommen von einer Freundin, wo ich seit etwa 3 Jahren nichts mehr gehört habe, die gesagt hat, ich gratuliere dir zu deinem neuen Job und übrigens, du hast gerade einen mega Verriss in der NZZ online. Und dann bin ich das gelesen und dann ist mir, also so wie wahrscheinlich allen, ist mir irgendwie so ein bisschen der Laden runter auf Berndeutsch. Weil ich dann realisiert habe, ich kenne die Person, die hat nie mit mir geredet, sie hat auch mit grosser Wahrscheinlichkeit nie etwas gesehen, was ich gemacht habe. Und ja, also es nimmt dem dann schon gerade so ein bisschen den Schnauf.
Mm. Ja, also und haben Sie dann den Eindruck gehabt, dass es je nachdem, also ich habe aus meiner Perspektive gedacht, das könnte sein, dass es mit Ihrem Geschlecht und Ihrem Alter je nachdem zu tun hat?
Ja, also, wie soll ich sagen, das Fotomuseum Winterthur, das wissen sehr viele, die hier sitzen, hat eine bewegte Geschichte, oder, mit dieser unglaublichen Startphase von 20 Jahren unter dem Urs Stahel, wo natürlich auch eben Geschichte geschrieben hat, Institutionsgeschichte, Fotogeschichte in der Schweiz und über das raus. Und ich bin mir natürlich schon auch bewusst gewesen, dass dann war eine Doppelspitze mit Duncan Forbes und Thomas Selig, die das Haus auch in eine neue Richtung getrieben haben. Ich war mir schon bewusst, dass das auf Kritik stossen könnte, dass man sich also vor allem für jemanden sehr Junges entscheidet. Und ja, dass ich noch die erste Frau bei dieser Geschichte der Institution. Ich habe schon gewusst, dass dort werden vielleicht so Vorbehalte kommen, aber dass es so explizit geschrieben wurde, ist, also eigentlich alles Potenzial, das eine junge Person könnte haben, einfach mal dieser Person abschreiben. Das habe ich nicht gefunden. In dieser Radikalität hat es schon etwas sehr Niederschmetterndes gehabt. Und habe ich mir dann auch überlegt, meine Kollegen, also die zum Teil auch sehr verantwortungsvolle Jobs haben, die nicht viel älter sind wie ich, dort ist die Berichterstattung in eine ganz andere Richtung gegangen. Also eben jung und also immer talentiert und energetisch und so. Und bei mir war es so, nichts von dem und noch viel weniger. Mhm.
Aber ist denn, also, da kann man sich ja wirklich fragen, wie steht es allgemein so ein bisschen um die Emanzipation oder im Kunstbetrieb?
Also ich war lange in der Gegenwartskunst unterwegs gewesen, und dort sieht es ziemlich schlimm aus. Also, man hat immer noch Sammlungen, die zu 90% aus männlichen Künstlern besteht und vielleicht so einen Anteil von 10%, das ist schon fast viel. Oder wir haben das Kunsthaus Zürich im Moment mit einer grossen Sammlungspräsentation, die sehr imposant ist, aber es hat gerade mal 2 Werke von Künstlerinnen on Display. Und ja, also in der Fotografie ist es in dem Sinn noch fast ein bisschen schlimmer. Also nicht nur auf der Ebene, wo Institutionen geleitet werden. Also ich habe zwar ein Bond in der Romandie, Tatjana Franck, die das Musée de l'Élysée leitet, aber auch in den Sammlungen vom Élysée und auch im Fotomuseum haben wir einen relativ geringen Anteil Fotografinnen. Das ist so. Und es gibt ganz schlecht informierte Leute, die sagen, ja, die Fotografie ist ein technisches Medium. Darum hat es immer weniger Frauen gegeben, die fotografiert haben. Und das ist natürlich einfach Bullshit. Das stimmt einfach nicht. Und zwar hat man in allen Bereichen vom Leben oder von der Industrie, also ob es jetzt Industriefotografie war oder Werbefotografie oder auch in der Kunst, hat es immer sehr, sehr viele Frauen gegeben. Sie haben einfach nicht die gleiche Visibilität gehabt.
Und ist das so ein bisschen auch ein Thema jetzt für Sie, um das Also ich meine, man muss ja das nicht irgendwie eine grosse Glocke hängen, dass man das irgendwie wird immer pushen, aber ich meine, so im Hinterkopf hat man das ja trotzdem und möchte irgendwie das verändern oder wenn möglich irgendwie da auch ein Beitrag leisten.
Mhm. Ja, nein, natürlich. Also das ist ein riesengroßes Anliegen, nicht nur von mir, sondern von meinem ganzen Team, das heute auch zum Teil da ist. Danke vielmals, auch vertreten. Vier tolle Frauen, die wir im Team haben. Und also auf der programmatischen Ebene war es klar, grosse Heldinnen oder Fotografinnen, die ich sehr toll finde, oder Künstlerinnen, die ich toll finde, die sind jetzt Teil des Programms des Fotomuseums. Das ist also klar und das wird sich auch durchziehen, solange ich irgendwie hier bin. eben die Sammlung, Ankäufe für Sammlung, kommen sicher auch noch einige also Fotografinnen und Künstlerinnen dazu. Das ist wie so das, was man auch sieht nach aussen. Und also im Museum selber haben wir schon fast müssen Männerquote einführen. Also wir haben, also unser technisches Team sind natürlich ein paar Männer, aber mindestens so viele Frauen, die dabei sind. Und im kuratorischen und im vermittelnden Team hat es ja, tatsächlich der Remo Longhi, unser kaufmännischer Direktor, noch, natürlich. Und der Marco De Mutis als Digital Creator. Aber wir sind tatsächlich ein recht Frauenteam.
Ich wage es jetzt doch noch, die Frage zu stellen. Und zwar, Sie haben ja eine Tochter im Kindergarten. Und wie organisieren Sie Ihre Familie und Ihr Berufsleben? Oder wollen Sie die Frage überhaupt beantworten?
Ja, also ich glaube, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Kultur ist ja, schwierig. Also, aber man schafft es, wenn man findet, das ist der Weg, den man gehen will. Und ich habe, glaube ich, auch das grosse Glück, dass ich ein super gutes Netzwerk habe, auch hier in Winterthur. Also ich hatte sehr Glück gehabt, dass ich in Winterthur schon nach kurzer Zeit tolle Leute kennengelernt habe, die das wie mit mir zusammen machen. Man sagt ja auch, ein Kind, am besten erzieht ein Kind ein ganzes Dorf. Oder nein, umgekehrt. Und ja, also es ist möglich und ich bin auch davon überzeugt, dass man nicht kann sagen, die zwei Bereiche lassen sich einfach trennen oder das eine geht nur, wenn das andere nicht ist oder umgekehrt. Also ich komme auch aus einem Haushalt, wo immer beide Elternteile gearbeitet haben und das auch so, wir haben das auch so vorgelebt bekommen. Ich habe einen jüngeren Bruder, für den ist das auch selbstverständlich. Und dann, was man halt auch muss lernen, also ich insbesondere, dass man zwischen auch mal nicht sagt. Also, dass dann alle, wenn am 7. eine Sitzung machen mit Bier trinken, ist halt dann einfach am Mittag am 1. ein Kaffee. Und das geht. Also, das ist nicht in der Kultur. Der Rock'n'Roll-Faktor, der ist natürlich da, aber der ist halt Kaffee am 1. Das muss dann nur Rock'n'Roll sein für eine Zeit.
Ja, ich würde gerne noch über Ihre Pläne reden für das Museum. Eben von wegen Avantgarde oder keine Avantgarde. Das Hauptaugenmerk legen Sie auf Digitalisierung. Mhm. Ja, was macht das heute mit dem Verständnis von Fotografie, dass heute jeder mit seinem Handy dutzendweise Bilder kann schiessen und weltweit veröffentlichen, wenn er will?
Also das grosse Privileg am Fotomuseum zu arbeiten, ist unter anderem die Medienspezifität. Und dass es ein Medium ist, das unser Alltag extrem prägt, unsere Art, wie wir kommunizieren. Die Art und Weise, wie wir über Erinnerung nachdenken, also persönliche Erinnerung, aber eben auch kollektive, also jetzt im Bezug zur Mitberichterstattung funktioniert, wie sich Bilder in unser Gedächtnis einbrennen oder eben nicht in dieser Flut innen, was bleibt da hängen. Und das Fotomuseum hat eine lange Tradition, zu sagen, dass das fotografische Medium in all seinen Facetten Teil ist vom Programm. Und insofern ist das jetzt auch nicht ein Querschläger, dass wir dann sagen, ja, und Digitalität ist ein grosser Teil von dem. Also die mediale Veränderung vom fotografischen Medium, aber dann vor allem eben auch die Art und Weise, wie Bilder wandern, wie sie von einem Ort zum anderen kommen, von einem Device zum nächsten, von einer Plattform auf die andere. Und ganz wichtig ist in unserem Verständnis von dieser Digitalität, ist sicher auch, dass es, also man kann ja sagen, ich bringe jetzt ein blödes Beispiel, aber es gibt zum Beispiel grosse Museumsinstitutionen wie ein Van Gogh-Museum, wo er unter Digitalität versteht, dass sie auf Facebook jeden Tag 4 Bilder posten und die kann man dann kann man am Ende des Tages schauen, welches hat jetzt die meisten Likes. Und das ist nicht unser Begriff von der Digitalität. Also wir gehen davon aus, dass Digitalität unser Leben beeinflusst, unseren kulturellen Handlungsspielraum prägt. Und das ist etwas, also es klingt jetzt alles sehr abstrakt, ich kann es vielleicht noch runterbrechen, aber es bedeutet einfach, dass wir uns Gedanken machen, wie das Digitalitätsbild mitprägt, mitverändert und dem einfach mit einer Offenheit gegenüberstehen. Also das ist auch etwas, was ich immer wieder sagen muss. Wir sind nicht, mir hat jemand einmal gesagt, ja, ihr seid so pro Facebook. Und ich sagte, nein, wir sind nicht pro Facebook. Also einerseits ist das ein Tool, für uns, so wie für andere Institutionen, ob kulturelle oder wirtschaftliche. Aber wir wollen auch wissen, wie funktioniert das. Und wir sind daran interessiert, an einem 14-jährigen Sekschüler zu erklären oder mit ihm zusammen herauszufinden, was das jetzt mit dem Algorithmus auf sich hat, dass das Bild so und so erscheint. Also es geht nicht darum, Digitalität so als Toolbox zu verstehen, wo man irgendwie das rausnimmt, was gerade sexy ist, sondern dem auch so auf den Grund zu gehen. Und das ist in dem Sinne ein Auftrag, wenn man sich mit dem Bild oder mit visueller Kultur und der Fotografie auseinandersetzt.
Ja, also das ist ja ein anderer Schwerpunkt, wo sie auch haben, eben, dass sie jetzt auch einfach Jugendlichen und Kindern einen Umgang beibringen oder mit der Bilderflut oder einfach irgendwie so ein bisschen handeln oder irgendwie ein Beispiel sein dafür, wie man mit dem kann umgehen oder eben auch sich bewusst werden, was mit diesen Bildern passiert. Mhm.
Ja, also ich glaube, das hat auch extrem stark damit, hängt auch sehr stark damit zusammen, dass wir als Institution, also Museen haben sich extrem verändert. Also wenn man sich daran erinnert, wie die ersten Museen entstanden sind, also das Louvre ist eines der allerersten Museen, die gegründet worden ist. Und das ist ganz klar gewesen, das ist ein kontemplatives Erlebnis. Also man geht in einen Ausstellungsraum und dann sieht man tolle Bilder und dann eben, nimmt man die vielleicht mit oder erinnert sich an den Besuch. Und wir gehen davon aus, dass das Museum als Institution einfach auch anders funktionieren sollte. Also im Moment reden wir viel darüber, es ist ein bisschen komisch, wenn man das jetzt so sagt, aber wir reden darüber, wir sind an einem Umbau- und Sanierungsprojekt am Arbeiten und wir reden zum Beispiel darüber, dass das Gebäude muss schnaufen, dass das wie so pulsiert und zwar, dass der Puls dann auch so anziehend wirkt. Und eine von den Ideen, wie wir das erreichen wollen, dass das eben mehr pulsiert, ist, dass wir einfach sagen, man kann zu uns kommen und eine Ausstellung besuchen, wie im Moment, zum Beispiel die Anne Collier, amerikanische Fotografin, Künstlerin. Oder man kann Kuchen essen und einen Kaffee trinken, das ist auch okay, und ein Buch kaufen. Und im besten Fall haben wir dann Leute, die über verschiedene Schulangebote, also über einen Bildungsweg, dann zu uns ins Haus kommen, einen Workshop suchen, wo es dann eben darum geht, hey, was passiert mit all diesen Bildern von mir als 15-Jährige, die ich jetzt poste, und in zwei Jahren sind die immer noch dort. Wieso sind die immer noch dort? Also, dass wir einfach sagen, hey, mit dem fotografischen Bild umgehen, bedeutet auch zu wissen, wie wir als Distributorinnen vom Bild mit diesen Konsequenzen oder diesen Nachwehen umgehen. Also der Museumsbesuch heute setzt sich anders zusammen, als er das noch gemacht hat vor 20 Jahren. Und wir sind davon überzeugt, dass wir dort auch einen Beitrag zur Debatte leisten. Also dass es eben nicht nur, es gibt nicht eine Museumsbesucherin. Früher hat es vielleicht 5 gegeben und heute gibt es einfach 30 verschiedene Typen von Besucherinnen und Besuchern. Unterschiedlichen Alters, Bildungshintergrund, mit unterschiedlichen Interessen. Und als Institution, die auch wo einen anderen Auftrag hat, weil sie sich mit dem Bild auseinandersetzt, probieren wir auch mit anderen Formaten zu begegnen.
Also mir ist in diesem Zusammenhang einfach irgendwie noch in einem Aufsatz von der amerikanischen Schriftstellerin Susan Sontag aufgefallen, dass, und sie hat das in den 70er geschrieben, dass, also, weil also nur weil, es hat ja sehr viele positive Seiten, oder, dass sich auch so viele Menschen und Jugendliche mit Bildern auseinandersetzen, aber auch einfach, sie hat gesagt, Fotografieren ist so wie eine Form von der Verweigerung der Erfahrung, indem man die Erfahrung wie abbildet, das Abbild macht ein Souvenir davon. Und ja, das ist ja irgendwie, das könnte man wie ins heutige Zeitalter übersetzen, so dass die Menschen, die sich ja täglich fotografieren, dass die wie so ein bisschen zu Touristen im eigenen Leben werden.
Also ich glaube, dass das nicht mehr im Moment sein und gewisse Sachen anders erleben, weil wir so viele verschiedene Devices um uns haben. Ich glaube, die Gefahr, die besteht wirklich. Entschuldigung. Aber was man vielleicht dem kann entgegensetzen kann, ist auch, dass es dass der Aspekt von der Emotionalität von einem Bild, das eben auch im privaten Kontext entsteht, eigentlich nicht an Wichtigkeit hat eingebüßt. Also wir haben Ich war vorher in Bio, am Fotoforum. Und Carol Baumgartner, die unsere Kunstvermittlerin ist für das Digitale hier, das war vorher mit mir zusammen in Bio. Und wir haben dort verschiedene Angebote gehabt, auch im Kontext von Vermittlung und vom Diskurs. Und ein Thema war zum Beispiel, was ist mit Jugendlichen und dieser Bilderflut auf dem Handy mit diesen, keine Ahnung, 2000 Bildern. Und dann, wenn man aber fragt, was sind die vier wichtigsten Bilder, dann geht es vielleicht 5 Minuten und dann kommen die 4 Bilder. Und das ist dann, das sind die gleichen 4 Bilder wie vor 20 Jahren. Das ist dann irgendein... Merci. Danke. Das ist dann immer noch sehr ausgesucht, ausgewählt im Moment, so wie ich vorhin geschildert habe, meine Tochter vor dem Gartenzaun. Also, die Emotionalität des Bildes, die hat sich vielleicht vervielfältigt für einen gewissen Moment, aber sie ist immer noch da. Und das andere ist ja auch, dass Fotografie, die in unterschiedlichen Kontexten entsteht, die hat sich sicher verändert. Aber ich glaube, eben, der emotionale Aspekt im privaten Kontext, der ist immer noch vergleichbar. Und was natürlich ist, ist, aber das ist schon viel, viel vor der Digitalisierung passiert, dass durch die Handkameras hat man auch viel schneller Bilder gemacht. Also das ist in dem Sinne auch nicht ein neues Phänomen. Also die Bilderflut hat es schon vorher gegeben, bevor sie dann quasi online eine neue Erscheinung hat gefunden.
Aber gleich auch noch zu dem, irgendwie ein Freund von mir ist Berufsfotograf, und der sagt, durch die Digitalisierung werde einfach die Fotografie an sich auch entwertet. Würden Sie das unterschreiben?
Also als Berufsfotografin oder Berufsfotograf ist man ganz sicher vor Herausforderungen gestellt, die letztendlich in der Form, wie es diesen Beruf gegeben hat, nicht lösbar sind. Also das ist sicher etwas, das ist auch etwas, was wir sehr viel diskutieren, auch eben im Kontext von der, sei das Pressefotografie oder Fotografie, die sich auch auf quasi geografische Gebiete bezieht. Wo früher, also früher ist es einfach klar gewesen, dass der Korrespondent, der Fotojournalist mit der Redaktion in der Schweiz nach Aleppo geschickt worden ist. Und heute ist es so, dass die Berichterstattung aus Aleppo direkt kommt. Jetzt kann man sagen, okay, das ist nicht der Schweizer Fotojournalist, der den Job verliert. Aber wir, die in dem Sinn als Institution das reflektieren, wir sagen auch, es ist ein Gewinn. Weil es ist weg von dem eurozentrischen Blick vom Schweizer Fotografen, der nachher die sterbenden Kinder in Aleppo fotografiert, sondern es kommt vom Fotografen, und es sind auch Fotografen, nicht, ich rede jetzt nicht von den Laien, sondern von Leuten in Aleppo selber, die ihre eigene Umgebung fotografieren, dokumentieren und über das dann auch reflektieren. Und das ist einfach, also bei allem Respekt und auch bei allem Mitgefühl für den Berufszweig, ist das an sich, in der Vielstimmigkeit von einer Berichterstattung, ist das eigentlich ein Gewinn. Mhm. Aber die Entwertung vom Bild, also eben früher auch, also wir haben, als wir das Archiv haben aufgeschafft für das Jubiläum am Haus letztes Jahr, hat unser Registrar hat erzählt, wie sie früher Presseversand gemacht haben, oder? Also mit einem Papierabzug und hinten drauf mit einer Klebetikette die Credits vom Bild. Und dann hat man die Bilder verschickt. Und das ist natürlich schon, da kann man auch schon sagen, ja, wir dokumentieren heute eine Ausstellung mit irgendwie 40 Bildern und die können wir dann auch sofort einsetzen. Also dort hat es vor allem einfach eine Beschleunigung gegeben. Aber das mit dem Einzelbild, wo er an Gewicht verliert in dem Pressekontext, das gilt eben nicht nur fürs Bild. Also das ist beim Text ja genau das gleiche Thema. Und von dem her, das ist ja auch so eine Wechselwirkung, die nachher das eine aufs andere einen Einfluss nimmt.
Ja, es ist, wie man sieht, ein sehr komplexes Thema. Und eben, man muss irgendwie die Medienkompetenz nicht nur von den Jugendlichen stärken, glaube ich, sondern auch irgendwie wir Erwachsenen sind ja immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, wie man mit diesen Bildern umgeht. Und ich kann nur aus meinem Umfeld sagen, die haben geschworen, nie Bilder von ihren Kindern auf Social Media zu stellen. Und irgendwann haben sie das doch gemacht. Und irgendwie in diesem gesellschaftlichen Druck hat man das Gefühl, in mir nachgegeben. Haben Sie da eine Orientierungshilfe?
How not to. Also ich glaube, grundsätzlich probieren wir, also ich probiere davon auszugehen, dass es bei irgendeiner Form von Porträt auch darum geht, dass es ein Dialog ist. Also wenn man von jemandem fotografiert wird, das kennen, kennt ihr wahrscheinlich alle auch, das Gefühl, wenn einem jemand fotografiert, gibt es wie so verschiedene Arten von fotografiert werden. Also das eine ist, man, das ist, wo einem sehr vertraut ist oder wo man das Vertrauen hat, dass die Person einem nichts wegnimmt. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber es gibt Situationen, wo man fotografiert wird, die einem vielleicht eher unangenehm sind. Und ich probiere das dann, glaube ich, so umzumünzen auf die Idee von, fände ich es jetzt lustig, wenn meine Eltern mich als 12-jähriger Teenager mit Zahnspangen und ganz furchtbaren Brille und einem Kleiderstil, den ich dann super gefunden habe, aber heute wahrscheinlich eher fragwürdig, wenn diese Bilder von mir würden zirkulieren. Und meine Antwort auf das ist nein, fände ich nicht so toll. Also vor allem auch der Irokesenschnitt in Orange, nicht unbedingt. Also von dem her ist das, glaube ich, auch eine Frage von, eben was, also was hat das für eine Konsequenz, wenn man das alles so postet? Und das ist ja nicht nur, also das sind ja im Übrigen auch, wir haben ein Vorgespräch geführt und das ist mir dann auch noch nachgegangen, auch diese Frage. Das ist ja im Übrigen auch nicht nur mit den Kindern das Thema, sondern auch sonst. Also ich denke jetzt so dran an, wieso nicht, Hochzeitsfotos, die dann auf online zirkulieren. Das sind auch so Momente, wo etwas privat sein, wo man vielleicht auch nicht will, mit allen teilen. Also, und man kann natürlich Einstellungen so konzipieren, dass das nicht total breit ist, aber letztendlich ist es, sobald es online anfängt zu zirkulieren, hat man einfach nicht mehr die gleiche Handhabe.
Ja, und man muss sich ja wirklich bewusst sein, dass es dann einfach wirklich verschwindet, tun es dann nie, oder? Auch wenn man, ja. Also, und also haben Sie sich da auch schon, also Ihre Tochter ist jetzt noch nicht so alt, aber irgendwie gleich schon auch Gedanken wahrscheinlich darüber gemacht, wie sie, was für einen Umgang sie ihr beibringen in diesem Zusammenhang?
Also es gibt ja auch so interessante Berichterstattung von Mitarbeitenden von Google oder Canon oder Sony oder irgendwelchen anderen Firmen, die technisches Material oder Netzwerk oder so herstellen oder konzipieren, dass die ihre Kinder eigentlich probieren, von allen Devices fernzuhalten. Und also ich habe dort sicher auch eher einen konservativen Zugang, dass ich finde, also konservativ eben nicht wirklich, nein. Ich glaube, einen aufgeklärten. Und das ist auch das, was man dann für alle Leute, die uns in dem Sinn suchen, dass man sagt, es gibt irgendwie eine Mischung, die Sinn macht. Und das ist dann bei einer 4,5-Jährigen, einmal pro Woche, Peppa the Pig, das dauert 20 Minuten. Und von dem erzählt sie dann wieder eine Woche, dass es ein Zeichen dafür ist, das längt, dass es nicht einen Overload gibt. Aber ich bin auch nicht dafür, und das ist etwas, was uns im Übrigen natürlich auch beschäftigt. Es gibt so viele Lehrpersonen von allen Stufen, also Grundstufe bis Gymnasium, die sich bei uns melden, weil sie wie sagen, ja, also wir wollen eigentlich nicht, dass sie das Handy in den Finger haben. Und wir finden natürlich dann, ja, also das Handy haben sie in den Finger, ob ihr jetzt wollt oder nicht. Und die Frage ist einfach, wie gestaltet man den Umgang damit? Ich stelle mir immer vor, wenn hat die erste Haushalt Privatfernseher hatte. Ich meine, es wird wahrscheinlich eine ähnliche Diskussion gewesen sein.
Also einfach, dass man das irgendwie auch ein bisschen limitiert oder einfach so Zeiten gibt für das.
Und dass man darüber schwätzt, oder? Also, dass man auch sagt, hey, was machst du genau, oder? Und wenn es halt Games sind, was sind das für Games? Also, wir haben jemanden im Team, der sogar doktoriert auf Ingame-Fotografie. Und da geht es auch darum, nicht zu sagen, ja, du kannst jetzt nicht gamen, sondern, also, was machst du genau? Also es ist ja das Gleiche wie, ich weiss noch, ich habe Bücher ausgelernt in der Bibliothek als 13-Jährige, wo irgendwann meine Mutter gesagt hat, die darfst du noch gar nicht lesen. Also das ist echt das Gleiche. Man muss halt einfach wissen, was die Kids so machen. Also, ja.
Ja, ich möchte noch auf Ziel, irgendwie, wo sie haben, mit dem Museum zu sprechen kommen. Wo sie angetreten sind als Museumsdirektorin, sind zuletzt Zuschauerzahlen zurückgegangen. Aber jetzt im letzten Jahr, eben, haben Sie mir erzählt, haben Sie es schon können steigern. Wie ist Ihnen das gelungen?
Ja, also eben, vor allem muss man immer sagen, eben, das Museum, das sind 17 Leute in einem Kernteam und insgesamt 50 Freelancerinnen und Freelancer. Leute, die zum Teil schon jahrelang am Museum arbeiten. Und es braucht extrem viel, um die Zahlen zu steigern. Es braucht viel, viel weniger, um sie lokalisieren zu lassen. Und warum das sie fallen, für das gibt es ganz viele Gründe. Es gibt gesamtkulturelle Entwicklungen, also es gibt ganz viele Häuser, die in diesen Jahren, wo das Fotomuseum Einbussen hatte, auch Einbussen hatte. Also das ist mir noch wichtig, weil oftmals schreibt man das nachher so der Programmation zu. Und das hat sicher Einfluss, aber das ist nicht der einzige Grund. Und ein Grund, warum dass wir mehr Besucherinnen und Besucher hatten, das ist sicher, dass wir eine Ausstellung hatten, Anfang Jahr zusammen mit der Fotostiftung Schweiz, unserem sehr wichtigen Partner, Nachbar. zum Balthasar Burkhardt, so eine wichtige Figur, Schweizer Fotograf. Das hat dazu beigetragen, wir haben ein Jubiläum gehabt, 25 Jahre, mit einer Sammlungsausstellung, die so total breit aufgefächert hat, was wir so in den Depots haben. Also wir haben sicher Inhalte gehabt, die einen Haufen Leute interessiert haben. Und durch das, dass wir die Vermittlung ausgebaut haben oder vor allem auch mehr vielleicht darüber geredet haben, was wir genau machen, das hat sicher auch noch dazu beigetragen. Und erstaunlich war es vor allem, gewesen, weil wir, sehr super, also wir einen super Sommer hatten. Das ist ganz schlecht für das Museum. Wir wünschen uns aber Juli, August Regen. Haben wir natürlich nicht gehabt. Aber das trägt echt nicht dazu bei. Also für uns war es auch eine super tolle Überraschung und auch eine Ermutigung, dass die Zahlen wieder leicht rauf sind.
Ja, es ist ja wirklich so, dass man heute irgendwie im Aufmerksamkeitswettkampf ist, nicht nur mit anderen Museen, sondern eben auch mit Netflix. Oder
genau.
Also ja, was braucht man da, um da irgendwie können, eben rauszustechen? Man muss ja da wirklich Aufmerksamkeit poolen, so ein bisschen.
Genau, man muss Aufmerksamkeit poolen und es gibt verschiedene Strategien, wie man das machen kann. Es hat auch extrem viel damit zu tun, wie man Kommunikationsarbeit kann gewährleisten am Haus. Also das ist auch so, das ist dann sehr strukturell bedingt, das hat auch sehr viel mit finanziellen Ressourcen zu tun oder wo man irgendwie die Ressourcen einsetzt. Und das ist extrem schwierig, ganz klar. Und es braucht so eine grundsätzliche Offenheit von den Winterthurerinnen und Winterthurern, dass man findet, hey, der Vorsatz ist, viermal pro Jahr gehe ich ins Fotomuseum. Oder dass man sagt, man ist so sexy mit dem Programm, dass man ankommt gegen ein Migros-Museum in Zürich oder so. Aber letztendlich, nur mal schnell, es findet das Jodlerfest statt das Jahr in Winterthur. Erwartete Zahl 60'000 Besucherinnen und Besucher. Also Volkskultur und kulturelle Teilhabe und so beeindruckt mich wahnsinnig. Aber nur zum Zahlen steigern machen wir jetzt nicht das Jodlerfest im Fotomuseum. Also, aber ich glaube, unser Auftrag ist ein bisschen komplexer und wir hoffen natürlich auch, dass wir Ausstellungen haben, wo wir extrem viele Besucherinnen und Besucher haben. Also wir wissen aber auch, dass es gewisse Themen gibt, wo man dann vielleicht in 5 Jahren wird sagen, also nur noch, das ist die Fussnote zur Amokarte, hey krass, vor 5 Jahren haben die im Fotomuseum ausgestellt. Und das ist auch ein Teil von einem Institutionsverständnis.
Ich meine, ein Ort, eben eine Möglichkeit, um die Aufmerksamkeit zu erreichen, wäre ja auch Provokation, oder? Mhm. Und ist das etwas, wo Sie auch versuchen? Oder da gibt es ja auch eine ethische Grenze, die man wahrscheinlich muss einhalten
muss? Mhm. Also ich glaube auch, die Frage ist so ein bisschen, was bedeutet heute noch Provokation? Also das ist eine Frage, die wir uns im Moment auch gerade stellen, weil wir an einem Situations-Cluster arbeiten mit dem Titel Porn. Und Porn geht es nicht nur um Sexualität, sondern auch so um unser schon fast obsessive Kaufgebären und die Begehrlichkeiten, wo die Fotografie eine riesige Rolle spielt. Und mit Porn als Titel, also ja, das ist jetzt ein netter Versuch, dass das irgendwie provokativ wirkt. Wir glauben nicht, dass das provokativ ist heute. Also von dem her, und ich glaube, meine protestantische Bescheidenheit, also jetzt mir persönlich, in meinem Team sieht es vielleicht anders aus, aber meine protestantische Bescheidenheit würde jetzt mir, glaube ich, auch so den Gedanken von, was ist provokativ, insofern verbietet, als dass ich das Gefühl habe, das bedeutet wirklich auch sehr individuell etwas anderes. Und wenn zum Beispiel das Museum für Gestaltung eine Ausstellung macht mit dem Salgado, dann ist das für mich eine Provokation. Und zwar nicht, weil das irgendwie... ich finde, für mich ist das eine riesige Provokation. Ich bekomme da Zustände. Also mir läuft es kalt den Rücken ab, dass man so eine Figur heutzutage zeigen kann. Also eben, ihr habt vorhin Susan Sonntag zitiert, eben so das Leiden anderer betrachten. Und das ist für mich persönlich ist das eine Provokation. Aber ich weiss natürlich, das Museum für Gestaltung hat super Zahlen im Moment. Also ich glaube, das ist so individuell. Und ich glaube auch nicht, dass man kann, das ist so wie ein Skandal inszenieren. Also kennt ihr die amerikanische Serie Scandal? Ich meine, wenn man diese Skills hätte, geht das vielleicht. Aber ich glaube, das ist heutzutage extrem schwierig. Und wir wollen ja mit Qualität und Themen die Leute zum Nachdenken anregen, aber jetzt das über so eine Skandal-Idee. Also vielleicht hat jemand von euch eine gute Idee. Dann könnt ihr es mal überlegen.
Ja. Also eben, ich meine, hat es schon mal die Situation gegeben, Sie haben eben den Salgado erwähnt, aber wo Sie selber sich gegen eine Ausstellung entschieden haben, weil Sie gefunden haben, es geht irgendwie nicht, es ist nicht vereinbar mit dem Ethos. obwohl sie gewusst hätten, das hätte sehr viel Publikum angezogen.
Ja, definitiv. Das passiert etwa jede Woche, dass man diesen Entscheid muss fällen muss. Also einfach auch, weil wir finden, hey, wir haben eine ganz dezidierte Haltung. Oder eben, wir beschäftigen uns auch gerade, also zum das aufnehmen vielleicht, also wir beschäftigen uns auch mit der Frage, wie kann eine ethische Bildpraxis aussehen? Also was bedeutet es, auf Augenhöhe etwas zu dokumentieren zum Beispiel? Und das verbietet uns dann auch gewisse Namen, einfach so zu zeigen. Wir können die schon zeigen. Aber es bedeutet eine Kontextualisierung, die ganz viel Arbeit braucht und auch Zeit. Und wenn das dann zeitlich nicht machbar ist, dann entscheiden wir uns dagegen. Weil wir einfach finden, wir können das nicht einfach so unkommentiert präsentieren. Das geht wie nicht. Das widerspricht uns.
Können Sie sich aber vorstellen, eine Influencerin zu zahlen dafür, dass sie sich in der Ausstellung fotografieren?
Wir hatten die Diskussion gehabt, vorletzte Woche. Und also wir können uns vorstellen, dass man die Influencerinnen und Influencer einlädt auf einen Kaffee und denen die Ausstellung zeigt. Und dann blöd gesagt, und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen naiv, zu hoffen, dass sie es so super finden, dass sie sich freiwillig fotografieren in der Ausstellung. Aber diese Art von, ja, von Paid Content, oder das ist etwas, wo ich glaube, dort sind wir jetzt im Moment in der Kultur vielleicht noch einen Schritt davon entfernt. Aber es ist sehr gut möglich, dass das Thema wird, klar. Aber ich glaube, im Moment, solange wir es irgendwie vermeiden können, machen wir das nicht. Also wir fliegen, selbst wenn wir die finanziellen Mittel hätten, würden wir auch nicht den Editor vom Art Forum von New York einfliegen. Das entspricht wie auch meinem Verständnis von journalistischer Arbeit. Aber vielleicht bin ich da falsch gewickelt. Das könntet ihr mir eigentlich sagen.
Da bin ich auch ein bisschen, also ich habe jetzt persönlich auch noch nie eine Influencerin gesehen, die aus einer Ausstellung, also einer Kunstausstellung, so Bilder gemacht hat. Ich weiß nicht, aber vielleicht gibt es das auch schon.
Ja, das ist so meine geheime, meine Leidenschaft, irgendwelchen komischen Influencer zu folgen auf Instagram. Es hat es schon gegeben.
Okay. Also in der Schweiz?
Nein, okay. Eher so im amerikanischen Raum.
Ja, ich habe jetzt eben, Sie noch gebeten, ein Lieblingsbild oder ein Bild, das Ihnen sehr gut gefällt, mitzubringen. Und wir können das leider aus technischen Gründen nicht da auf die Leinwand projizieren. Aber mein Kollege, der Michael, wird jetzt mit dem Laptop umlaufen und das zeigen. Und ja, Sie können gerne erklären, warum Sie sich für das entschieden haben. Für das Bild.
Also, vielleicht, wenn ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid oder auch in der Stadt Winterthur rumlaufen, dann habt ihr das Bild vielleicht schon mal gesehen. Es ist ein Bild von Anne Collier aus der aktuellen Ausstellung. Aus einem Konvolut von Arbeiten mit dem Titel «Women Crying». Es ist ein sehr prägnantes Bild, das sehr viel über die Fotografie erzählt. Also es ist, Anne Collier setzt sich mit der Gebrauchsweise von der Fotografie auseinander. Es ist eine sehr zutiefst fotografische Auseinandersetzung. Und es sind aber nicht Motive, die die Fotografin in dem Sinn selber kreiert oder entwickelt, sondern was sie macht, ist eigentlich unseren Blick lenken. Also was man sieht, ist der Ausschnitt von einem Plattencover aus den 70er Jahren. Und man sieht ganz viele Gebrauchsspuren drauf. Man sieht den Druckraster. Also es ist auch eigentlich eine Art so einen nostalgischen, sehr zärtlichen Abgesang auf so Druckprodukte, die heute nicht mehr den gleichen Stellenwert haben. Und was mir sehr gefällt an diesem Bild ist, dass es ich finde, es ist sehr anziehend, ich finde, es hat etwas sehr Berührendes und gleichzeitig hat es so eine sehr kritische, ein kritisches Narrativ, das wie so drunter läuft. Und das kritische Narrativ, das bedeutet, also das geht auch darum, wer wird überhaupt weinend abgebildet. Das ist vor allem in der Popkultur in den 70er, 80er und bis in die 90er rein eigentlich immer die Frauen gewesen. Also Männer weinen nicht, Männer weinen eigentlich auch heute nie öffentlich oder nicht in der gleichen Anzahl. Und das ganze Wissen kann man wie mitnehmen, wenn einem das interessiert. Oder man kann einfach auch man kann sich wie an diesen Bildern freuen, wo einfach ein sehr schönes Motiv ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo uns auch sehr freut. Das ist etwas, was jetzt unsere Besucherinnen und Besucher auch so lesen. Also man kann sich von dem so ein bisschen mitnehmen lassen oder verzaubern lassen oder man kann auch finden, aha, es gibt so eine kritische Ebene und die kritische Ebene, die interessiert mich und dann nehme ich die mit.
Also und wie kommen Sie das mit über das Zuschauer, das so lesen? Also haben Sie die Rückmeldungen oder ist das so? Also
das Gute ist ja, dass wir unsere Büroräumlichkeiten im Haus haben und also mein Konterfei ist ja Gott sei Dank nicht auf dem Museum aufgezogen. Das heisst, ich kann einfach in der Ausstellung rumlaufen und bekomme natürlich dann die Rückmeldungen mit. Und unser Team, das zum Teil auch da sitzt, an der Kasse, tut natürlich uns rückmelden. Also wir stehen auch im Austausch mit den Leuten quasi an der Front im Alltag, wo wir natürlich nicht immer dort sind. Wir müssen ja recht viel arbeiten nebenan. Wir können nicht immer in der Ausstellung rumstehen. Aber die rückmelden uns dann auch, hey, das kommt so an, das kommt so an. Also so, wir lernen natürlich mit unseren Besucherinnen und Besuchern. Wir lernen von ihnen. Wir lernen vielleicht manchmal darüber, was wir zeigen sollten und dann nicht machen. Das ist wie so ein Thema. Aber das andere ist, wir lernen natürlich darüber, wie die Ausstellungen funktionieren. Also ein Arrangement im Raum, wie funktionieren die Titel, was gibt es für Text, braucht es Text, braucht keine Text. Also dort sind wir natürlich sehr wach und wir haben die Ohren total offen. Also wir bekommen das alles mit, heisst nicht, dass wir dann alles umsetzen, sonst hätten wir dann das Salgado. Aber wir bekommen durchaus mit, wie wir Ausstellungen machen und was die Rückmeldungen auf das sind. Und das ist extrem wichtig, also das nehmen wir auch sehr ernst.
Dann haben Sie noch ein zweites Bild auch aus dieser Ausstellung mitgenommen.
Ja, das schließt eigentlich den Kreis zu dem, was wir vorher besprochen haben, mit dem Fotografieren und der Präsenz online. Genau, das ist alles, das ist auch Fotografie von der Anne Collier. Und das zeigt eine Frau in einer so einer Palme mit einem Fotoapparat. Und Dan Collier hat sich auch sehr stark damit auseinandergesetzt, eben wie sich, also im Vernacular-Bereich, also eigentlich so im eben nicht Profibereich, wie Leute fotografieren oder eben Leute, die abgebildet werden, die fotografieren. Das ist aus einer Serie, die wir nicht zeigen in der aktuellen Ausstellung. Die haben wir weggelassen. So recht im letzten Moment haben wir uns nicht dagegen entschieden. Und die Serie heisst «Women with Cameras». Und das ist recht interessant, weil also Männer und Kameras werden auf eine ganz andere Art und Weise dargestellt wie Frauen. Also Männer ist immer der Krisenherd hinten dran und Feuersbrunst und Kanonenläufe und weiss der Gügel was. Und die Frauen sind sehr oft, die sieht man einfach anders. Also eben sehr oft im Bereich daheim, also mit der Familie oder dass sie sich irgendwie in Spiegel fotografieren im Kaufhaus. Und aus dieser Serie, also diese Serie zeigen wir tatsächlich, also im Privaten. Und diese Serie sind wirklich einfach Frauen, die eine Kamera in der Hand halten. Und es gibt wie so eine Art Typologie, die aber eigentlich keine ist.
Und was ist denn am Schluss der Grund gewesen, um das doch wegzulassen?
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die Ausstellung schon gesehen. Es ist sehr eine reduzierte Ausstellung. Also wir haben sehr viele Sachen weggelassen. Das bedeutet, es hat relativ viel Weissraum. Das ist auch total wichtig, weil die Arbeiten so Raum brauchen. Und wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir wirklich das Gefühl hatten, es ist wie zu viel. Es ist zu viel Geschichte und zu viel Storyline. Und also kuratieren bedeutet immer auch so viel wie nötig und so wenig wie möglich.
Ja, ich möchte jetzt gerne noch dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Der Michael wird mit dem Mikrofon vorbeikommen. Ich möchte vielleicht das Thema mit den Influencern aufnehmen, weil tatsächlich macht er ja Beiler in Rie, die haben den Influencer eingeflogen oder für Picasso. Und ich bin auch ein bisschen Teil von etwas, nämlich Schweizer Museumspass. Hat seit drei Jahren Museumspass-Blogger. Ja, genau. Und also, ja, ich bin jemand, der angefangen hat vor einem Jahr und nicht sehr viel Follower hat, aber sie sind tatsächlich auch so Influencer, wo eben auch, das ist ja lustig, oder? Die posten fast nichts über Museen, aber ab und zu dann doch und haben natürlich eine viel größere Reach, weil sie so, schon so viele Follower haben. Und, ja. Das ist, wäre meine Frage, wie Sie das empfinden oder dass jetzt eben in die Ausstellung fotografiert wird und irgendwie Werbung gemacht oder über Sie geschrieben wird. Ist das ja, etwas, was Sie irgendwie weiterverfolgen möchten? Oder?
Also ich glaube, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen dem, wie ich finde, sehr tollen Projekt vom Museumspass. Also mit dem Hashtag, dass man eben, also das ist echt die Idee schon, also korrigiert mich, wenn ich das falsch erzähle, aber das sind Kunst- und Kulturbegeisterte Leute, die gerne in Museen gehen und dann über einen Hashtag dokumentieren, wo das sie gewesen sind. Und das ist eigentlich wie ein total tolles Archiv, weil man erstens sieht, wie viele unterschiedliche Häuser das es gibt in der Schweiz. Oder? Also vom Spielzeugmuseum über das Sportmuseum über eine Fondation Baylor von mir aus oder das Fotomuseum Winterthur. Und ich glaube, das ist wie etwas anderes. Weil das sind begeisterte Leute, die einfach wie finden, hey, ich bin da gewesen und recht oft ja auch sagen, hey, schaut mal die tollen silbrigen Löffel aus dem 17. Jahrhundert, die kann man dort und dort sehen. Und das ist etwas, wo ich, ja, das ist vielleicht meine eine alternative Telefonkette, wo er wie so darauf hinweist, hey, übrigens, geht doch das schauen. Und das ist total, geht total um den Inhalt. Und das finde ich echt sehr toll. Und das gibt auch so wie ein Netzwerk. Das andere ist dann, also ich mache jetzt ganz ein extremes Beispiel, irgendeine Influencerin, die irgendwie total sportbegeistert ist, Sixpack, für Sportdrinks Werbung macht und er würde finden, die weinende Frau wäre doch jetzt noch ein guter Backdrop für den Diät-Trink. Und ich meine, dort ist es dann wie so, das haben wir natürlich auch nicht vollständig unter Kontrolle. Also wir haben ja nicht an jedem Ecke jemanden, der irgendwie die Bilder bewacht. Das ist, finden wir auch nicht nötig. Und das sind sicher Tendenzen, das ist uns jetzt noch nie passiert. Und ich glaube, dort würden wir uns dann auch dazu verhalten oder uns dazu äußern. Aber letztendlich, die Kontrolle, die haben wir natürlich nicht. Und das ist auch richtig, dass wir die nicht haben, weil wir wollen ja nicht jeden einzelnen Besucher, jede einzelne Besucherin überwachen.
Können Sie mir in zwei Sätzen sagen, was das Profil oder das Besondere vom Fotomuseum Winterthur ist?
Das Profil vom Fotomuseum Winterthur ist die Breite vom fotografischen Schaffen heutzutage in Verbindung zur Geschichte vom Fotografischen zu diskutieren, zu vermitteln und auszustellen.
Sogar in einem Satz.
Also ich hätte einigermaßen elaborierte Frage und dann noch eher eine Boulevardeski. Und ich habe gedacht, ich frage sie jetzt einfach, welche, dass sie hören wollen.
Ja, die elaborierte ist wahrscheinlich...
Ja. Also die elaborierte, das wäre, Sie haben vorhin gesagt, der Vorteil von dem Wegsterben von der klassischen Pressefotografie, wo man eben noch mit einem Korrespondent vielleicht von da aus einen Fotograf ins Ausland geschickt hat, das ist, dass man den ja, europazentristischen Blick verliert in diesen Bildern und vielleicht eine andere Authentizität hat. Man verliert aber ja auch das Gewähren vom Wahrheitsgehalt, wo ja über die Institutionen ist hergestellt worden und wo ja vielleicht anders auch nicht herstellbar ist. Ist das etwas, was im Fotomuseum auch zum Thema gemacht wird, die Authentizität vom Pressebild und wie sie vielleicht auch durch den ökonomischen Druck gefördert wird.
Oh, also jetzt muss ich schauen, dass das nicht zu einem so einem stündigen Vortrag wird. Nein, ich glaube, also was extrem zentral ist, ist, dass man ja sagt, oder dass wir alle davon ausgehen, immer noch, das ist ja auch richtig, dass es gewisse publizistische Körperschaften gibt, Zeitungen, Zeitschriften, die eine sorgfältige Berichterstattung gewährleisten. Weil sie die Rahmenbedingungen können schaffen und weil sie über die finanziellen Mittel verfügen, das auch zu überprüfen. Jetzt haben wir aber in den letzten paar Jahren riesengroße Skandale gehabt, also auch beim Schreiben. Also ja, das kennt ihr besser als ich. Und beim Bild ist das genau das Gleiche gewesen. Und es gibt zum Beispiel, also in der Geschichte der publizistischen Körperschaften, wo so grosse Skandale stattgefunden haben, wo die Fotografie zum Beispiel einen riesengroßen Anteil dazu hat, das war der Stern mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern, wo alle Beweislagen ist über die Fotografiestrecken gelaufen. Und letztendlich ist, glaub, das wirklich nicht mehr der Garant. Und das Problem ist auch, dass die Frage von wie authentisch ist ein fotografisches Bild im Kern eigentlich schon nicht funktioniert. Also manipuliert hat man schon immer. Der René Buri hat inszeniert. Der Robert Gappa hat nachgestellt. Der Robert Duasno hat Schauspielerinnen und Schauspieler engagiert. Also der Kuss ist eines der höchst inszenierten Bilder in der Fotografiegeschichte. Und ich glaube, die Frage von der Authentizität, die ist einfach wie komplexer, als dass man sie auch sehr lange angenommen hat oder als gegeben angenommen hat. Und es ist sicher so, dass wenn man jetzt, das ist ja auch eine Vertrauensgeschichte, klar, oder? Also man ist irgendwie bei einer Redaktion und man kennt die Leute, man hat sein Netzwerk, man weiss, welche Fixer, die am Arbeiten sind und mit wem das man dann zu tun hat. Aber das alles ist für uns als Konsumierende oder als Lesende eigentlich nicht ein Garant dafür, dass das authentisch ist. Und zwar egal, ob es jetzt der Schweizer Fotograf oder die Schweizer Fotografin ist oder eben der Fotograf oder die Fotografin aus Aleppo. Also ich glaube, die Frage von diesem Berufsethos, also bei den Schreibenden wie bei den Fotografierenden, ich glaube, das ist etwas, was man immer wieder verhandeln muss. Und ich glaube, die Frage von der Authentizität des Bildes, die hat eigentlich nie wirklich funktioniert. Also das ist jetzt einfach eine Meinung.
Ich würde Ihnen da beipflichten. Soll ich meine Boulevardeske-Frage auch noch stellen?
Ja, ich weiß nicht, ob die Leute noch mal zulassen.
Also es ist wirklich Boulevardeske. Es geht mir darum, wo ich mich wirklich jedes Mal wundere, ist, wenn ich auf die Toilette gehe, auf der Seite von der Fotostiftung, dann ist in den Herrentoiletten so, da hat es neben jeder Toilette und neben jedem Pissoir ein eigenes Lavabo. Und ich bin also wirklich auf der Welt ein bisschen rumgekommen und ich habe so etwas noch kein anderer Ort gesehen und ich habe es also übrigens auch fotografiert. Und ich habe mich einfach gefragt, wie kommt es zu dem?
Hey, ich habe keine Ahnung. Also, nein, das Ding ist auch, dass ich ja nicht dort aufs WC gehe. Also, wir haben ja eben keine Unisex-Toilette, das heisst, ich gehe eher bei den Damen, wenn es Platz hat. Hat es dort auch? Ja. Danke, kannst du es beantworten?
Also, wir haben es dann zumal gemacht, weil ja das Haus gross ist und es hat noch Büro und dann kann jeder dort seine Privatsphäre wie wahren oder sonst muss jeder, wenn nur ein Lavabo ist, muss jeder dort das eine Lavabo. Das hat man eigentlich dann einfach so entschieden. Das war ziemlich ein schneller Entscheid dann zumal. Aber wir haben ja gutes Toilettenpapier, das haben wir auch schon festgestellt.
Merci vielmals.
Jetzt haben wir ein weiteres Rätsel von Winterthur gelöst.
Ja, okay. Das ist gut. Es ist so, wir können vielleicht so einen urbanen Mythos daraus spannen, oder so, warum das so ist. Ja. Das wäre noch schön.
Noch ansprechen, aber falls nicht, würde mich einfach noch sehr interessieren, das Neubauprojekt, respektive Sanierungsprojekt, Erweiterungsbau und Sanierungsprojekt, das am Februar bekannt worden ist, wo vielleicht einfach noch spannend wäre, was ist seitdem gegangen, oder? Es ist jetzt ein paar Wochen her, ich sage jetzt mal ein paar Wochen, und es geht um viel Geld und eine spannende Erweiterung von eurer Institution. Kannst du vielleicht da etwas dazu sagen?
Also das Fotomuseum ist eine Stiftung und zusammen mit dem Stiftungsrat hat man sich für ein eher ungewöhnliches Vorgehen entschieden. Das Vorgehen ist inhaltlich insofern begründet, als dass das Fotomuseum schon immer auch eine junge Generation Fotografie-Schaffender gezeigt hat. Und man nachher gesagt hat, man will ein Setting wählen, wie man überhaupt das ganze Bauprojekt angeht. Das hat dazu geführt, dass man zusammen mit Abgängerinnen und ganz grob gesagt, wir waren das Diplom-Thema C bei der Architekturabteilung der ETH. Und es haben 31 Studierende sich am Fotomuseum angenommen und haben Ideen entwickelt zu diesem Anbau oder zu diesem Neubau. Und wir haben die Leute dann alle angeschrieben und haben die eingeladen, ob sie mitmachen wollen an einem Ideenwettbewerb. Das sind dann 25, haben dort mitgemacht. Wir haben die 25 Entwürfe ausgestellt, haben nachher mit einer Fachjury die 25 angeschaut, auf ganz viele total banale, langweilige Faktoren überprüft. Einer war zum Beispiel, wenn man diesen Entwurf wählt, muss man das Museum ein Jahr zutun. Haben wir nicht wollen. Das sieht zwar super aus, kann man nicht finanzieren. Also wir haben die Entwürfe abgeklopft auf praktische Fragen und wir haben ganz klare Vorgaben gehabt. Wir haben gesagt, es muss eine Öffnung geben, aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das Gebäude muss anfangen zu schnaufen. Es soll ein Landmark sein, aber nicht in dem Sinn, als dass man es näher sieht vom Bahnhof aus, sondern es soll zu einem Markenzeichen werden für ein offenes Haus. Und wir haben dann einen Entwurf ausgewählt von Adrian Piga, einem 28-jähriger Architekt, der jetzt zusammen mit einem Planungsbüro eine Art wie eine Grobkostenschätzung gemacht, also ausgehend von unserem Raumprogramm, aus unseren Bedürfnissen. Aber ein grosses Thema bei unserem bestehenden Gebäude ist, dass alles sehr kleinteilig ist. Wir haben jetzt im Moment gerade eine super Woche hinter uns. Wir haben irgendwie mit der Kante Wettigen haben wir irgendwie jeden Tag 3 Schulklassen im Haus gehabt. Und dann kommen wir total an die Grenzen, weil wir einfach die Räume nicht haben. Oder es ist ein wahnsinnig laut. Also wir haben wie einen Bedarf daran, dass man das Gebäude unseren heutigen Bedürfnissen anpasst. Und wir haben Auflagen für Sicherheit, wo das Gebäude nach so manchem Jahr einfach nicht mehr füllt. Und der Anbau, die Idee von diesem Anbau oder von diesem Pavillon, wir reden von einem Pavillon, das ist auch praktikabel sein zum Umsetzen. Es wird zum Beispiel nicht unterkellert, weil wir auf einem Grund stehen, wo das fast nicht möglich ist. Und der Pavillon, der ersetzt die Fläche auf der Grützenstrasse 45, also jetzt die Fotostiftung, weil die Fotostiftung einerseits einen steigenden Raumbedarf hat und wir gerne möchten die Zonen wie so zusammenrücken. Und das gibt Ausstellungsraum, wo man zum Beispiel nicht kann, historische Fotografie zeigen kann. Das machen wir nach wie vor in den bestehenden Räumen. Da lässt mehr Experimente tun, eben auch jüngere Praxen. Und jetzt ist es so, dass wir der Adrian Piga erarbeitet jetzt ausgehend von unseren Bedürfnissen die ganze Planung. Dann wird das alles nochmal gerechnet. Wir rechnen, wir hoffen natürlich, dass wir das nicht mit, also eben, man kann immer nur am Anfang sagen, vom Schiff aus ist es teuer, eben, wie wir gesagt haben, rund 15 Millionen. Wir haben natürlich die Hoffnung, dass wir das mit weniger Geld realisieren können. Aber man muss einfach sagen, der Pavillon, das klingt so wie, oh ja, jetzt machen sie noch fancy irgendwie eine Erweiterung. Aber das Teure ist einfach die Sanierung und der Umbau von der bestehenden Struktur. Und ab dem Sommer gibt es eine grosse Kommunikation. Also, wo wir uns auch hoffen, dass jeder so ein Scheibli abschneiden will von dem. Und es ein 5er rein gibt oder ein 50er rein gibt. Und natürlich gibt es grosse Geldsuche mit den grösseren Partnern wie Stadt und Kanton und so weiter und so fort. Aber wir haben, was ganz wichtig ist im Verständnis des Ganzen, ist, wir haben, wie gesagt, wir entwickeln ein Projekt, also ganz eng auch in Zusammenarbeit mit uns und unseren Bedürfnissen. Und wir wählen ein Vorgehen mit einem jungen Architekt, der die gleiche Generation hat wie 80% von unserem Museumsteam und probieren Lösungen zu finden, die man nachher kann umsetzen kann, zusammen mit einem Planer. So. Und es gibt natürlich dann auch, das wird dann auch eine grössere Umsetzungsausschreibung und so weiter geben, aber richtig weiter kommunizieren oder auch sagen, hey, schau, das ist der Entwurf, das ist das 3D-Modell mit irgendwie Abfolge, wo man dann alles schon sehen kann, das können wir dann spätestens im August 2019.
Ja gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann wäre das Ende von diesem Tag. Danke vielmals, Nadine Wietlisbach, dass du da gewesen bist.
Danke für die Einladung.
Wir haben noch ein kleines Geschenk für dich.
Danke. Oh, danke vielmals.